Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Umzingelung der Ukraine mit russischen Truppen ist ein Angriff auf den Frieden in ganz Europa. Wir appellieren an die politisch Verantwortlichen, Putins Aggression entschieden entgegenzutreten. So heißt es wörtlich in einem von Wolf Biermann, seiner Frau, dem Autor und Schauspieler Burkhard Klausner und dem Leiter des Berliner Literaturfestivals Ulrich Schreiber verfassten Erklärung. Und zu den Unterzeichnern dieser Erklärung gehört auch Durs Grünbein, mit dem ich gesprochen habe, was ich sowieso tun wollte wegen dieser Erklärung. Aber dann gab es noch einen anderen Grund, denn es gibt inzwischen Kritiker, die diese Erklärung, diesen Aufruf als eine Art Säbelrasseln gegen Russland empfinden. Der Autor Eugen Ruge hat in der Süddeutschen Zeitung sogar von Kriegstreiberei gesprochen. Ganz konkret hat er Wolf Biermann, einem der Verfasser des Aufrufs, diese Kriegstreiberei vorgeworfen. Und ich habe den Lyriker Durs Grünbein deshalb gefragt, ob er mit einer solchen Reaktion auf dieses Papier, das er ja auch unterschrieben hat, gerechnet hätte.
Ich muss sagen, ich verstehe die gar nicht. Wenn man diesen Aufruf liest, da ist überhaupt keine Formulierung, die auf eine Kriegsbefürwortung hindeutet. Das ist regelrecht sogar eine böswillige Unterstellung. Ja, es geht nur darum, die Ukraine der Solidarität zu versichern und sehr deutlich auszusprechen, dass die russische Seite jetzt hier seit einigen Wochen einen sehr aggressiven Kurs fährt. Und zum ersten Mal tatsächlich mit vielleicht kriegerischen Maßnahmen droht. Wir wissen es ja noch immer nicht. Wir wissen nicht, ob Putin eigentlich nur blufft. Aber wir wissen von dieser Truppenkonzentration, und das ist schon länger für die Ukraine, dieses betroffene Land, eine Stresssituation. Ein einseitiger Akt der Aggression bereits jetzt. Und nur dagegen verwahren sich die Unterzeichner. Hier hat niemand den Krieg befürwortet. Das Hauptstichwort, und das fällt bei Herrn Ruge dann doch leider nicht, ist eben der Passus, es geht um das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und in den Budapester Verträgen ist es ja auch von der russischen Seite damals der Ukraine zugesichert worden. Die Ukraine ist ein souveräner Staat, dessen Territorium bereits jetzt schon verletzt wurde. Wir bleiben mal bei der Krim-Annexion. Und nun kommt der nächste Schritt. Und das ist die Lage.
Aber nach der Annexion der Krim, wir wissen das alle, hat das Ausland, haben westliche Staaten mit wirtschaftlichen Sanktionen reagiert, natürlich auch mit verbalen Reaktionen. Die wirtschaftlichen Sanktionen sind dann auch immer noch verschärft worden. Das hat Russland, das hat Wladimir Putin nicht beeindruckt. Sollte er nun möglicherweise tatsächlich in die Ukraine einmarschieren, was soll denn dann geschehen? Also die nicht-militärischen Maßnahmen sind ja quasi schon jetzt ausgeschöpft.
Was dann geschehen soll, weiß ich auch nicht. Auch in dem Aufruf ist ja darüber nichts gesagt. Er ist praktisch nur ein Appell. Zunächst mal muss man sagen, ja, die Bedrohungslage ist im Moment das Hauptproblem. Also ich drücke es mal so aus, es ist immer verdächtig, wenn Goliath sich bedroht fühlt. Ja? Also Russland ist in der Goliath-Position. Natürlich ist Russland unendlich viel stärker, auch militärisch mächtiger als die kleine Ukraine. Mir ist aber noch einiges anderes aufgefallen in der Stellungnahme von Eugen Ruge. Es sind unter anderem Vergleiche, die seltsam schief sind. Also ich glaube nicht, dass wir die Situation mit der von 1914 vergleichen können. 1914 war tatsächlich in Europa eine Situation, wo mehrere Völker sozusagen eine nationalistische Aufwallung zugleich haben und euphorisch in den Krieg ziehen. Was wir hier erleben, ist ein ganz anderes Datum. Das ist etwa eher vergleichbar mit Deutschland im Jahre 37, 38, 39, wo tatsächlich die hitlerische Politik ja auch sich darum drehte, die Volksdeutschen in den Nachbarländern quasi heimzuholen oder zu schützen. Vermeintlich wurde auch denen gedroht, denken wir an die Sudetendeutschen und so weiter. Und dieses Schema sehe ich hier. Also an irgendeiner Stelle sprach Putin sogar mal vom Genozid. Und das hat mich damals sehr erschüttert, weil ich weiß, wenn diese Rhetorik aufkommt, dann fallen auch alle möglichen Hemmungen. Die andere Frage ist auch, die fragen sich zum Beispiel Ukrainer länger schon, was sind das für Ansprüche Russlands? Was für Garantien will Russland? Also das hat eher vielleicht mit einer Paranoia zu tun, des Kreml-Herrschers, wie ich glaube. Denn niemand will Russland angreifen, niemand will Russland umzingeln.
Aber Paranoia ist natürlich immer eine sehr gefährliche Sache, gerade bei Menschen und Mächten, die ein solches Militärarsenal zur Verfügung haben. Aber lassen Sie mich, Sie haben es ja gerade auch getan, ich möchte das jetzt auch nochmal tun, nochmal ganz kurz, aber ohne jetzt nochmal im Detail auf diesen Text von Eugen Ruge zurückkommen. Vielleicht gar nicht mehr auf Details, der ist sehr lang, der ist wesentlich länger als der eigentliche Appell, den Sie unterzeichnet haben. Aber was mir da wieder aufgefallen ist, ist es nicht immer mehr so, dass man sich, selbst wenn es um Schriftsteller geht, die wirklich mit Sprache umgehen können, ich meine jetzt Sie, die Autoren, die Unterzeichner dieses Appells, dass es kaum noch möglich ist, sich so zu äußern, dass man wirklich auch differenziert wahrgenommen wird und dass dann differenziert diskutiert wird. Denn es spitzt sich ja alles immer mehr zu in der Debatte und was auch immer man sagt, man ist entweder Putin-Versteher und Russland-Freund oder man ist selbst Aggressor und Russland-Feind. Eine differenzierte Diskussion scheint ja kaum möglich zu sein.
Naja, was ich sehe, ist ja bereits, auch das spüre ich auch in diesem Text, da läuft bereits sozusagen die Wirkung einer Erpressung. Nicht? Wir lassen uns auch im gewissen Sinne von der russischen Seite im Moment zu einigen Schritten oder in Zugeständnissen bereits erpressen. Ja? Wir fragen uns tatsächlich ernsthaft, wo das Sicherheitsproblem Russlands liegen könnte. Das ist aber überhaupt nicht unsere Fragestellung, weil Russlands Sicherheit ist nicht bedroht. Ja, und das spüre ich hier in dem ganzen Text. Das heißt dann auch an irgendeiner Stelle, ja, ihm tun da jetzt schon die jungen Ukrainer leid, die freiwillig oder nicht für ein geostrategisches Tauziehen ihr Leben lassen. Wieder wird da was verwischt. Was ist denn das geostrategische Tauziehen? Muss hier die Ukraine um irgendetwas kämpfen? Nein, die Ukraine muss sich allenfalls verteidigen. Und da sehe ich schon, also wie weit tatsächlich Putin auch in den Westen hinein schon wirkt.
Jetzt kommen wir nochmal auf das, worum es wirklich geht, diese Diskussion und die Gefahr, die tatsächlich existiert. Da stellt sich natürlich auch die Frage, was macht Deutschland, also was macht die deutsche Politik in diesem Konflikt? Die Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller hat nicht im Zusammenhang mit diesem Appell, den hat sie auch unterzeichnet, aber in einem Interview mit dem Spiegel, sich kritisch dazu geäußert, dass Deutschland keine Waffen in die Ukraine liefert. Das ist Ihre Meinung. Aber was sagen Sie dazu? Ist das wirklich eine Grenze, die man zum Beispiel als Staat, als deutscher Staat nicht überschreiten sollte?
Ja, da bin ich tatsächlich ein bisschen diplomatisch. Das überlasse ich tatsächlich der jetzigen deutschen gewählten Regierung, wie sie da agiert. Ich sehe mit etwas Neid natürlich eher auf die Franzosen, auf die Briten, weil die sich in dieser Angelegenheit tatsächlich viel freier bewegen können. Das ist aber auch sozusagen das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges. Wenn die Briten oder die Franzosen jetzt der russischen Seite drohen, dann ist das im Grunde ein Akt zwischen ehemaligen Alliierten, die Hitler-Deutschland besiegt haben. Das heißt, die sind in sich in einer ganz anderen Position. Deutschland hat nun mal diese prekäre Position dazwischen. Das deutsche außenpolitische Handeln ist auch immer geprägt von der Erfahrung Hitlers und des Zweiten Weltkrieges und der damaligen Position Deutschlands. Das sehe ich schon auch. Also deutsche Waffenlieferungen an dieses Krisengebiet, das würde auch international besonders kritisch beäugt werden. Also ich finde das viel günstiger. Wir sind Europäer, wir sind in einem europäischen Verbund, die so eine Art konzertiertes Handeln, wo jeder seine spezielle Rolle spielt. Wichtig ist nur die Einheit, das ist allerdings wichtig. Also wenn ich da manchmal merke, und das war jetzt in der Anfangsphase von Seiten der Regierung tatsächlich gewissermaßen ein Mangel schon an europäischer Solidarität und Einigkeit zu spüren. Also die deutlichen Worte von Macron oder von Johnson, die tun mir wohl in dieser Lage. Es ist die einzige Sprache, glaube ich, die der Kreml dann wirklich versteht.
Vermissen Sie, Herr Grünbein, jenseits dieses Appells, den inzwischen, muss man sagen, über 350 Menschen aus vielen Ländern dieser Welt, nicht nur aus Deutschland, unterzeichnet haben, jenseits dieses Appells, vermissen Sie auch ein bisschen die Einmischung von Künstlern, von Intellektuellen? Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass seit wirklich dieser Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine begonnen hat, seit die Politik darüber diskutiert, seit das in den Nachrichten ist, hat es noch nicht viel Einmischung in dieses Thema von Künstlern, sonstigen Intellektuellen gegeben, zumindest in Deutschland, oder habe ich das einfach noch nicht mitbekommen?
Nein, ich habe gerade in der Stadt hier ein Plakat gesehen. Die Hamburger Band Tokotronic hat gerade ein Album, da steht groß, nie wieder Krieg. Das ist natürlich ein Spruch, den wir alle jetzt drauf haben. Natürlich wollen wir nicht mehr Krieg. Und man könnte dafür auch auf die Straße gehen. Die Frage ist nur, an wen adressieren. Also das ist, glaube ich, ein Punkt. Ich kann mir Demonstrationen auf dem Pariser Platz in Berlin vorstellen oder vor der russischen Botschaft. Ich weiß nicht, welche Wirkung die haben. Aber dieser Aufruf, der ist schon mal ein guter Beginn. Und ich glaube, es gibt ja auch mehrere andere ähnliche Aufrufe. Die sind jetzt deutlich. Also wir erklären unsere Solidarität mit der Ukraine und deren Recht auf Selbstbestimmung. Denn darum geht es im letzten Sinne.
Und diesen Aufruf haben inzwischen wirklich über 350 Künstlerinnen und Künstler aus allen möglichen Bereichen und auch allen möglichen Ländern, keineswegs nur aus Deutschland, nicht mal nur aus Europa unterzeichnet. Wie unter anderem eben auch Durst Grünbein, den Sie gerade hier im Deutschlandfunk Kultur gehört haben.